Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Als Emanuel Swedenborg vor 250 Jahren im Frühjahr 1772 starb, da hinterließ er ein umfangreiches literarisches Werk, geschrieben in lateinischer Sprache, und eine wachsende Anhängerschaft. Denn Swedenborg hatte eine eigene christliche Glaubens- und Weltsicht entwickelt, eine Vorstellung von Engeln und Geistern, mit denen er nach eigener Auskunft kommunizieren konnte und die ihm vom Leben nach dem Tod berichteten. Mit seiner Lehre wollte Swedenborg die Kirche erneuern, tatsächlich aber trug er zur Gründung einer neuen Kirche bei. Bis heute gilt er als einflussreicher Denker für Kunst und Literatur, aber auch für die Esoterik. Thomas Klatt erinnert an den schwedischen Mystiker des 18. Jahrhunderts.
Das Swedenborg-Zentrum Berlin. Eine kleine Grunewald-Villa, idyllisch gelegen mit Blick auf den Dianasee. In der Bibliothek finden Vorträge über Leben und Lehre Swedenborgs statt, etwa über seine Bibelauslegungen.
Die enthüllte Offenbarung des Johannes, Genesis, das Bild der Wiedergeburt, Kain und Abel und so weiter, die Mosesgeschichte, Einführung in der Entsprechungslehre, Abrahams Geschichte, das sind alles jetzt Auslegungen.
Führt Saskia Keune durch das Zentrum. Swedenborg hat ein großes literarisches Werk hinterlassen. Neben der Bibliothek ist der Gottesdienstraum mit gut 50 Stühlen, Altar, Bibel und Orgel für den Gemeindegesang. Der Blick fällt auf ein Bleiglasfenster mit der Inschrift Nunc Licet. Monika Steffens vom Swedenborg-Zentrum kann das Latein, in dem Emanuel Swedenborg sein Leben lang schrieb, übersetzen.
Nunc Licet heißt, nun ist es erlaubt. Das hat Swedenborg sehen dürfen und in der längeren Fassung heißt es, nun ist es erlaubt, in die Geheimnisse des Glaubens mit dem Verstand einzutreten. Swedenborg wurde es und uns durch Swedenborg ausdrücklich erlaubt, mit dem Verstand in die Geheimnisse des Glaubens und der Kirche einzudringen.
Emanuel Swedenborg wurde 1688 als Sohn eines späteren lutherischen Bischofs in Stockholm geboren. Er studierte Philologie, Philosophie, Naturwissenschaften und auch Theologie. Er arbeitete als Bergwerksassessor, also leitender Beamter im Bergbau, widmete sich zahlreichen naturwissenschaftlichen Experimenten, war sogar Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Noch heute hängt dort sein Porträt. Obwohl er sich im hohen Alter von 56 Jahren urplötzlich ganz anderen Dingen zuwandte. Geistern. Besser gesagt, die Geister wandten sich ihm zu.
Täglich öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geistes, so dass ich imstande war, bei völligem Wachen zu sehen, was in der anderen Welt vorging, und ganz wach mit Engeln und Geistern zu reden.
Die Reihe seiner Visionen fing an in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1744, seine erste Christusvision.
Ich fühlte, dass etwas Heiliges über mich kam. Ich fiel dann in Schlaf und nachts ergriff mich ein gewaltiges Zittern von Kopf bis Fuß. Ich erhob meine Hände und betete, als eine Hand kam und meine Hände heftig drückte. Da lag ich an seiner Brust und schaute ihn von Angesicht zu Angesicht. Er sagte, nun tue es.
Der evangelische Theologe Friedemann Stengel aus Halle hat darüber seine Habilitationsschrift verfasst. Swedenborg habe, so Stengel,
behauptet, eine Gottesbegegnung gehabt zu haben, nämlich eine Begegnung mit Jesus Christus. Und infolge dieser Offenbarung, so meint er, sei ihm sein innerer Sinn geöffnet worden, um die intelligible Welt, mit den Worten des 18. Jahrhunderts, die Welt des reinen Geistes und die Welt der reinen Geister zu erfahren und zu betreten.
Im 18. Jahrhundert war das für die einen eine Art pathologischer Verrücktheit.
Die anderen sagen, diese Möglichkeit hat es schon immer gegeben. Das ist auch dem Apostel Paulus widerfahren. Das ist neutestamentlich bezeugt. Sofern Gott allmächtig und allweise ist, muss es auch die Möglichkeit geben, dass er sich dem sinnlich-irdischen Menschen zeigt und offenbart.
Der Geistersee aus Stockholm wurde zum Gesprächsstoff in den höheren Kreisen ganz Europas. Für Friedemann Stengel ist er bis heute das Ereignis Swedenborg.
Im Jenseits werden ihm Schriften vorgelegt. Er begegnet ja Luther und Melanchthon im Jenseits und Calvin. Das ist das, was natürlich auch zu Entsetzen, auf der anderen Seite zu Schmunzeln geführt hat, schon unter den Zeitgenossen, die ihn deswegen zum Teil, wie das etwa Kant in den Träumen eines Geistersehers getan hat, als Kandidat für das Hospital bezeichnet haben. Das, was er theologisch entwickelt, ist eine Kritik auch an dem Kerngeschäft lutherischer Theologie, etwa an der Rechtfertigungslehre oder an der Christologie oder an der Lehre vom jüngsten Gericht.
Swedenborg spinnt nicht, so Stengel. Vielmehr deutet er aufgrund seiner Visionen zentrale kalvinistische und lutherische Aussagen um und übt so recht rational Theologie und Kirchenkritik. Im Himmel erteilt er seinen theologischen Vorgängern Verweise.
Bei Calvin ist es vor allem die Prädestinationslehre, die er kritisiert, weil die Prädestinationslehre natürlich die menschliche Freiheit aufhebt. Wenn Menschen prädestiniert sind zum Guten oder zum Bösen, dann sind sie auch nicht mehr frei, moralisch zu handeln, sondern sie sind dann gewissermaßen auch determiniert in ihrem Handeln. Und deswegen lehnt Swedenborg die calvinistische Prädestinationslehre ab und er lehnt die Rechtfertigungslehre in Luthers, dass der Mensch allein aus Glaube selig werde, lehnt er deswegen ab, weil der Mensch durch seine guten Werke, zu denen er sich frei entscheidet, seinen entscheidenden Beitrag zur Seligkeit leistet, auch wenn die Seligmachung letztendlich auch bei Swedenborg durch Christus oder durch den Herrn allein geschieht. Der Mensch muss aus Freiheit sich für Gott und für den Nächsten entscheiden und kann nur dann erlöst werden. Und er kann nicht etwa nur aus Glauben erlöst werden. Das ist für ihn ein Sündenfall, diese lutherische Rechtfertigungslehre.
Die Freiheit des menschlichen Willens, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, ist eine der zentralen Aussagen. So sehen Sie es auch heute noch im Swedenborg-Zentrum Berlin. Saskia Keune.
Swedenborg sagt, dass jeder Mensch mindestens zwei Engel oder gute Geister oder zwei Engel, aber eben auch zwei böse Geister eher, damit der Mensch wirklich in Freiheit ist, zu entscheiden. Würde man jetzt immer nur von guten Geistern geführt und so weiter, dann hätte man die Freiheit nicht, sondern es geht vor allen Dingen darum, uns zu entscheiden für Gott, für, also innerhalb einer Situation besser zu entscheiden. Wenn wir uns nämlich zunehmend, sagen wir, negativ entwickeln, dann treten die Engel zurück. Der freie Wille ist nicht nur so gesagt. Der freie Wille des Menschen und auch seine Vernunft, die Möglichkeit überhaupt entscheiden zu können aufgrund seiner Vernunft. Das ist das, was den Menschen ausmacht und sonst wären wir eine Marionette quasi. Wir müssen quasi nach den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, Kinder Gottes werden.
Die menschlichen Seelen leben nach dem Tod weiter. Es ist nicht egal, was der Mensch auf Erden tut und lässt, denn er muss im Himmel die Konsequenzen tragen. Es geht um Eigenverantwortlichkeit. Auch Leibniz und nach ihm Christian Wolff hatten das schon im 18. Jahrhundert gelehrt, den philosophischen Rationalismus. Es gehe um Aufklärung, sagt Friedemann Stengel.
Nach der sogenannten rationalen Psychologie von Christian Wolff besitzt jeder Mensch im Kern eine unsterbliche, einfache Seele, die seine Person auch ist. Und diese Person bleibt mit den Erinnerungen und Prägungen des irdischen Lebens bis in alle Ewigkeit erhalten und entwickelt sich im Jenseits, im ewigen Fortschritt, progressus infinitus, weiter zum Guten oder zum Bösen. Das Zentraldogma der Aufklärung ist die Unsterblichkeit der Seele.
Es waren Kernfragen der damaligen Zeit. Swedenborg befand sich in bester Gesellschaft. Auch Immanuel Kant beschäftigte sich damit.
Wir haben im Grunde genommen im 18. Jahrhundert eine langanhaltende religiöse Krise, die auf die Bestreitung übersinnlicher Wahrheiten, nicht nur etwa der Existenz Gottes, sondern auch der Existenz der Seele und sogar nachher der Existenz der menschlichen Freiheit abzielt. Da sind wir mitten bei Kant übrigens. Das sind die kantischen Fragen. All dies können wir nicht beweisen. Kant beantwortet diese Frage genau so. Er ist ja mitten in dem Swedenborg-Diskurs letztendlich parallel. Wir können weder die Existenz Gottes noch der Seele noch der Freiheit beweisen, sondern wir können sie nur postulieren oder als Faktum des moralischen Gesetzes voraussetzen. Bei Swedenborg läuft der Weg anders. Swedenborg sagt, wir können die Existenz Gottes, die Existenz der Seele und die Existenz einer intelligiblen Welt mit unseren sinnlichen Möglichkeiten niemals beweisen, sondern wir können darüber nur spekulieren, außer Gott selbst öffnet von oben den inneren Sinn.
Emanuel Swedenborg, der Geisterseher und Aufklärer oder ein überspannter Intellektueller? Nach seiner Lehre gründete sich die sogenannte Neue Kirche mit Anhängern vor allem in den USA und Großbritannien. Jörg Pegelow, Weltanschauungsbeauftragter der Nordkirche, rechnet die Neue Kirche Swedenborgs nicht zur Ökumene. Swedenborg habe sich dem theologisch-ökumenischen Dialog entzogen. Auch, dass der Mensch allein im Diesseits entscheidet, ob er gut oder böse ist und so im Himmel weiter existiert, entspreche nicht seinem lutherischen Menschenbild, sagt Jörg Pegelow.
Also eine Anthropologie, die davon ausgeht, dass der Mensch in der Lage wäre, sich im Laufe seines Lebens zu 100% für das Gute oder eben im Umkehrschluss für 100% zum Bösen zu entscheiden, das halte ich für hochproblematisch. Beispiel, ich fahre einen kranken Menschen ins Krankenhaus, dann tue ich was Gutes. Oder um es mit Swedenborg zu sagen, aus Liebe und in Wahrheit, weil ich das Richtige machen möchte. Und gleichzeitig verpeste ich die Umwelt. Das Ganze nicht bis zu Ende gedacht ist.
Friedemann Stengels Urteil fällt milder aus. Swedenborg sei beachtenswert, allein schon, weil er die europäische Kultur stark beeinflusst habe. Für viele Vertreter der Romantik sei er wichtig, aber auch etwa bei Dostojewski in der berühmten Geschichte vom Großinquisitor aus dem Roman Die Brüder Karamasow.
Der Großinquisitor, der trifft Jesus im Gefängnis. Diese Geschichte ist von Swedenborg inspiriert. Das gibt auch Texte, es gibt die berühmte Stelle, wo eine Frau ins Jenseits kommt und gerät in die Gefahr, in die Hölle zu kommen und wird von Engeln rausgezogen. Und viele Unglückselige oder so klammern sich an sie. In dem Moment, wo sie versucht, sie abzuschütteln, da fällt sie selber mit hinab. Dostojewski ist Swedenborg-Rezipient.
Oder?
Von Schiller gibt es ein Stück Der Geisterseher etwa. Über den Grafen Cagliostro handelt das. Also das sind Motive, die tauchen in den Mozart-Opern auf.
Swedenborg, der Geisterseher, der also die europäische Kultur beeinflusste. Und noch mehr. Die Vorstellung des direkten Lebens nach dem Tod ist gerade auch dem evangelischen Theologen Friedemann Stengel tröstlich.
Das ist das Pfund, das Swedenborg hat, nämlich eine ganz feste Auffassung davon, dass der Tod des Körpers nur eine Passage ist. Der Tod des Körpers ist nur eine Passage zum ewigen Leben. Das nehme ich als Anregung aus meiner wirklich nun mittlerweile jahrelangen Beschäftigung mit Swedenborg mit, dass die Auffassung vom Tod, von der Ewigkeit, vom Leben nach dem Tod mir eine unglaubliche Ruhe beschert.
Emanuel Swedenborg und die Neue Kirche. Thomas Klatt berichtete.